Mit 5:1 gewinnt das deutsche Team sein Auftaktspiel gegen Schottland. Das war ein ereignisreiches Spiel und ich bin froh, dass wir das jetzt hier aufarbeiten können. Im Rasenfunk natürlich wieder in der gewohnten Runde mit Caroline Kipper, freie Journalistin, und Martin Rafit von der Spielverlagerung Academy. Und jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
Alles zur EM der Männer.
Ja, ganz so weit ist es noch nicht. Also Europameister ist Deutschland noch nicht. Allerdings muss man sagen, also die Stimmung, die ist hier so positiv im Stadion gewesen, beim Staff und so weiter, dass man es fast schon meinen könnte. Es war halt ein erleichternder Sieg. Caro, schön, dass du hier bist. Ich nehme an, auch dich wird das Ergebnis zumindest leicht überrascht haben. Nö, hast erwartet? 5:1 oder wie?
Ich habe gar nichts erwartet. Überrascht nicht, aber es ist natürlich, ich bin auch sehr, sehr positiv gestimmt. Es war ein tolles Spiel zum Einstand, der natürlich sehr Gutes vermuten lässt. Wenn wir auf diese Murks-Turniere gucken, war das erste Spiel immer ja eine Niederlage. Mhm. Und die letzten Auftaktsiege, da hat ein gutes Turnier drauf gefolgt. Und ich glaube vor allem, wie das Spiel gelaufen ist, verspricht ein ganz gutes Turnier.
Mhm. Du gehst gleich schon sehr weit. Martin, ich möchte mit dir über Chancenverwertung sprechen.
Dankeschön. Ich habe mir gerade Gedanken drüber gemacht, wie ich das anbringe, ohne wie ein Arschloch rüberzukommen.
Also für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht im Rasenfunkforum aktiv sind, da wurde sehr lange und sehr ausführlich darüber diskutiert, ob jetzt jemand, der sein Expected Goals Wert leicht überperformt, ob das jetzt immer Qualität ist oder ob der vielleicht besonders oft das Schießen geübt hat. Am Ende, tja, war es das nicht, aber es hat durchaus geholfen, Martin, würde ich sagen, dass die ersten drei Schüsse alle drin waren, kann man so sagen?
Ja, absolut. War schon entscheidend. Und wenn das nicht passiert, ich hau direkt den Euphoriedämpfer nach, wenn das nicht passiert, läuft das Spiel auch ganz anders, ne? Und dann kann es ganz schnell wieder so ein zähes Ding werden, wie wir schon mal gesehen haben, aber...
Ah, ja, wobei, da bin ich jetzt diesmal optimistischer. Ich würde jetzt mal mit dem Spielfilm starten. Du kannst dich gerne währenddessen noch ein bisschen leise machen, du bist ein bisschen zu laut. Und zwar für alle Hörerinnen und Hörer, es ging schon in der 10. Minute fantastisch los. Kroos spielt eine sehr gute Verlagerung auf Kimmich, der rechts blank steht und andribbeln kann ins Zentrum. Er passt von dort dann flach auf Wirtz, der hat deswegen so viel Platz, weil Havertz einen tiefen Lauf gemacht hat. Und mit dem ersten Schuss des Spiels erzielt er das 1:0, da sah Gunn nicht ganz so gut aus, also der schottische Torhüter. In der 19. Minute kann Gündogan aufdrehen und einen perfekten Pass auf Havertz spielen. Der nimmt sich den Abschluss nicht direkt, sondern passt nochmal auf Musiala, der sich den Ball zurechtlegt und das 2:0 erzielt. Super herausgespielt. Die Schnittstelle war da offen zwischen Henry und Porzels. In der 25. Minute profitiert Mittelstädt von einer missglückten Grätsche von Ralston und flankt flach auf Musiala am Strafraumrand. Musiala geht in den Strafraum, kommt zu Fall. Er trifft aber Tierney auf dem Fuß. Turpin gibt erst einen Strafstoß. Der wird dann korrigiert durch den VAR auf einen Freistoß. Der bringt nichts ein. Aber vor dem Halbzeitpfiff passiert noch etwas. In der 42. Minute kommt Gündogan bei einer schönen herausgespielten Flanke von rechts zum Kopfball, den Gunn pariert. Kroos scheitert im Nachschuss, aber Gündogan wird vorher übel gefoult von Porzels. Es wird auf Strafstoß getaggt und den gibt es dann auch, plus die rote Karte. Das entspricht auch der von Rossetti vor dem Turnier verkündeten Regelung bei gesundheitsgefährdenden Fouls. Kai Havertz tritt dann an und verwandelt diesen Strafstoß zum 3:0. In der zweiten Hälfte kommt dann Groß für den gelb vorbelasteten Andrich. Schottland zieht Henley in die Kette und spielt im 5:3:1 gegen den Ball. Deutschland hat weitere Chancen. Es gibt einen ersten Fehlpass von Toni Kroos in der zweiten Hälfte. Einen ersten Schuss, der nicht aufs Tor geht in der 58. Minute, aber in der 68. dann wiederum ist es soweit. Musiala zieht vom Flügel nach innen und passt auf Gündogan, der den Ball zwar nicht richtig kontrollieren kann im Strafraum, aber so berührt, dass er zu Füllkrug kommt, der in sich vorliegt und ihm mit 110 km/h in den rechten Winkel haut. Henley hat vorher sowohl den Pass verpasst, als auch dann zu langsam agiert gegen Füllkrug. In der 76. Minute landet eine Flanke bei Füllkrug, der den Ball mit der Brust annimmt und das 5:0 macht. Zählt aber nicht wegen Abseits. Dann kommt Can für Groß, der bei 102 Pässen einen Fehlpass gespielt hat. Das ist seit Datenerfassung der beste Wert eines Spielers mit mehr als 100 Pässen bei einer Europameisterschaft überhaupt. In der 87. Minute dann kurze, in Anführungszeichen, Schrecksekunde. Ein Freistoß von weit links außen fliegt an den zweiten Pfosten zu McKenna. Dessen Abschluss fälscht Rüdiger ins eigene Tor ab. Groß steht vorher gegen McKenna nicht gut. So fällt der einzige Treffer Schottlands, ohne dass Schottland jemals aufs deutsche Tor geschossen hätte. Und in der 93. Minute stellt dann aber Deutschland den alten Abstand wieder her. Nach einer längeren tiefen Ballphase lässt Müller einen Steckpass auf Can prallen. Der ist am Strafraumrand frei und zieht ab, trifft zum 5:1. Und allein, dass dieser Spielfilm so lange gedauert hat, zeigt schon, da ist so einiges passiert. Caro, was war denn für dich entscheidend, dass Deutschland das so gut hinbekommen hat?
Ich glaube, man hat schon in den allerersten Minuten gesehen, dass da für Deutschland viel möglich ist, dass man, wenn man bei Schottland eben diese letzte Linie überspielt, dann ist da, dass da ganz viel Platz ist. Und wir haben ja in den vorherigen Folgen ganz, ganz viel über unsere drei Zehner gesprochen. Und da hat man auch schon am Anfang gesehen, dass die Abstimmung stimmt, dass da dass das sehr gut funktioniert zwischen Musiala, Wirtz, Gündogan, und Havertz hat ein bisschen gebraucht vorne, um warm zu werden. Aber ja, wir hatten in der ersten Minute, war Florian Wirtz knapp im Abseits, hat man gesehen, dieser lange Ball über die Kette. Und dann in der 10. Minute das 1:0. Aber man hat schon vor dem 1:0 gesehen, was da möglich ist und dass da Räume für Deutschland da sind.
Weil man sich ja auch die Räume geschaffen hat, Martin, das fand ich einen interessanten Aspekt. Caro spricht ja diesen frühen langen Pass an. Es gab immer wieder tiefe Laufwege und Schottland, ich hatte das Gefühl, zwischendurch waren die komplett verwirrt. Also einerseits wurde das Feld immer wieder recht lang und dann gab es ja immer wieder Raum in den Zwischenräumen. Also dann standen auf einmal 3 Zehner oder 8er gegen 2 Sechser. Schlecht. Und die Innenverteidiger wussten manchmal gar nicht, ob sie rausrücken sollen. Also beim Form 0:3, glaube ich, ist es, da wird da mal rausgerückt, dann kann Gündogan diesen super Pass spielen. Nee, 2:0 müsste es gewesen sein, genau. Also, was hat quasi Deutschland getan, um diesen Zustand herbeizuführen?
Ja, tief habt ihr schon angesprochen, das war ja ein bisschen schon mal das Thema jetzt in der Vorbereitung auf die EM, dass wir gesagt haben, ja, wir haben eigentlich 4 Spieler in der Offensive, die alle eigentlich einen Ball in den Fuß wollen. Mhm. Aber natürlich zumindest 3 von denen, also alle außer, Gündogan kann zumindest sich in der letzten Linie bewegen, aber die anderen 3 können auch schon mit ein bisschen Tempo tief gehen, hat Wirtz dann direkt in der ersten Minute gut gemacht. Und da hat mir wirklich Havertz sehr, sehr imponiert, weil er ziemlich aktiv in der ersten Halbzeit viel ohne Ball gemacht, Laufwege. Viel angeboten und dann auch beim 2-0 super in der seitlichen Position da gewesen. Das Zustandekommen des 2-0 war auch ein bisschen kurios, weil in der Szene ja quasi, ich habe ja die Wirtz-Musiala-Pärchenbildung, dass die beiden auch in die Nähe voneinander kommen müssen und zusammenspielen müssen, von Anfang an immer so ein bisschen propagiert und letztes Mal auch nochmal angemahnt, dass die nicht immer so weit auseinander stehen sollen. Und in der Szene standen sie einfach direkt nebeneinander, komplett in der Sturmspitze drin, auf der gegnerischen Verteidigung. Das war ein bisschen eine kuriose Szene. Also eigentlich darfst du auch nie, also quasi Deutschland hat eigentlich alles komplett in der zentralen Spur und kommt trotzdem durch. Das ist dann auch ein bisschen fahrlässig verteidigt, aber halt auch das Besondere von der Pass auf Gündogan kam von Kroos, oder?
Ja, genau.
Dass Groß dann eben mit so einer Passquote dann trotzdem die richtigen Momente findet, um den da durchzuballern durch so eine Engstelle. Das ist schon Qualität.
Ich meine, da gab es noch einen schottischen Spieler, der hat den knapp verpasst, das war McGregor, genau. Und das schien mir aber so ein bisschen eigentlich das heimliche Thema dieses Spiels zu sein, eben nicht Chancenverwertung, sondern Caro, das Timing. Das Timing war so gut. Also es gab eigentlich kein Tor, bei dem es nicht einen begleitenden Laufweg gab, irgendwo ein bisschen abseits geschehen und dieser Laufweg war aber wichtig. Und sowohl die Pässe in die offenen Räume als auch dann die Abschlüsse, die man sich gesucht hat, die hatten einfach ein sehr gutes Timing. Und ich habe mehrfach darüber nachgedacht, ich wollte diese Frage auch Julian Nagelsmann stellen, aber leider hat der UEFA-Mitarbeiter mich entweder nicht gesehen oder er wollte nicht, dass ich eine Frage stelle. Sagen wir einfach, er hat mich nicht gesehen, weil das im Grunde dieses kleine Detail war, was gegen Griechenland und auch die Ukraine manchmal gefehlt hat. Und in diesem Spiel war das von Beginn an da und fast schon in einem Flow dann irgendwann. Also mir schien, das war so das wichtigste Thema. Wie denkst du darüber?
Ja, da hast du auf jeden Fall was angesprochen. Das ist auch der Grund, warum das Spiel so eine Lockerheit transportiert hat, warum das so viel Spaß gemacht hat, nicht nur wegen den Toren, sondern weil wir sehr, sehr viele schöne Spielzüge gesehen haben und eine begeisternde erste Halbzeit. Und gut, das 3:0, das waren Elfmeter, aber zum Beispiel beim 1:0, das Groß bei dem langen Ball, das war wirklich eine sehr, sehr lange Verlagerung auf Kimmich vorne rechts. Da hat man auch gesehen, wie weit dann die deutschen Schienenspieler aufrücken teilweise. Und das war eben ganz genau, dieser lange Ball war ganz genau auf Kimmich, der Wirtz mittig sieht, auch perfektes Timing, wie Wirtz da eingelaufen ist. Und dann von der Strafraumgrenze in Pfosten. Und super, das Tor war einfach wunderschön rausgespielt, obwohl Groß ausgerutscht ist, was auch nicht das einzige Mal war. Also da sind heute einige ausgerutscht. Ja, das stimmt. Aber ja, Fazit, das Timing ist für mich der Grund, warum das so ein so ein lockeres, losgelöstes Spiel war.
Ich glaube, wir hatten so von allen Elementen, die man jetzt in den letzten beiden Spielen ein bisschen vermisst hat und von denen man gesagt hat, ja, das fehlt ein bisschen und das fehlt ein bisschen und das fehlt ein bisschen, war alles gerade so viel da, wie man es brauchte. Es war, man kann die Sachen immer noch diskutieren und sagen, wir haben nicht so viel davon, weil es schon auch relativ stabil und defensiv angegangen wurde. Es waren nicht so wahnsinnig viele Spieler vorne. Kimmich und Mittelstädt sind immer dann in den entscheidenden Momenten ein bisschen aufgerückt, aber hatten in der Grundposition, haben jetzt nicht komplett in der letzten Linie geklebt, sondern haben schon auch aufgepasst, dass sie ein bisschen Zugriff hatten auf die schottischen Flügelstürmer im Umschalten. Und deswegen, aber du hattest eben, wir hatten in der Ukraine gerade drüber geredet, dass du kein Flügelspiel hattest. Das hatten wir auch nicht ultra viel, aber immer mal wieder, mit diesem Verlagerungsball, dann diese langen Querpässe in den Block vom Flügel, dann riesengroßes Mittel jetzt in diesem Spiel gewesen, nicht nur beim 1-0, sondern auch bei dem nicht gegebenen Elfer von Musiala kommt genau der gleiche Ball von Mittelstädt auf Musiala. Übrigens völlig verrückte Szene, wie Mittelstädt das so aus einer, ich glaube, der kriegt den Ball so ein bisschen zufällig auf links, ich habe gerade nicht genau vor Augen, was es war, aber er hat auf jeden Fall gar keine Zeit, irgendwie sich groß zu orientieren und hat dann, glaube ich, mit dem zweiten Kontakt den einfach super weit durch also horizontal übers Feld geballert, wo ich dachte so, hä, der kann ja nicht so schnell so einen weiten Pass spielen, er hat auch keine Ahnung, wo er den gerade hinspielt und dann kam er genau
aber Musiala im Fuß. Aber er hat sogar geguckt, es war der zweite Kontakt, okay, aber er hat vor dem zweiten Kontakt an den Strafraumrand geguckt. Ich glaube, das war eine taktische Vorgabe.
Saustarke Aktion dann. Also auch wenn es eine taktische Vorgabe war, den Ball so zu spielen. Das macht Mittelstädt schon richtig gut. Ich glaube, wir hatten auch einmal den Ball jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Griechenland, war der, glaube ich, auch einmal drin von Mittelstädt. Oder war es Führich, der den gespielt hat? Weiß ich nicht. Jedenfalls, das war ein gutes Element. Ich habe schon gesagt, wir hatten mehr Tiefe. Wir hatten auch nicht krass viel Tiefe, aber halt genug. Wir hatten die Besetzung auf dem zweiten Pfosten. Auch nicht extrem, aber genug. Da hatten wir dann in der zweiten Halbzeit dann auch nochmal die Szene von Wirtz, wo Wirtz und Kimmich sogar zu zweit auf dem zweiten Pfosten freistehen. Und wir hatten auch diese Statik in diesem 3-1-Aufbau, der ja so, wenn du den einfach so positionell spielst, wird der dann irgendwie ein bisschen ausrechenbar, was wir in den letzten beiden Spielen gesehen haben. Und dieses Mal war das zwar auch, hat sich immer angedeutet, aber dann ist Groß immer mal wieder ein bisschen vor auf die 6, dann ist Mittelstädt mal ein bisschen flacher, Gündogan mal ein bisschen flacher, Musiala kommt mal zurück, Kimmich ist ein bisschen flachere Position, Andrich bewegt sich mal raus und überlässt Groß die 6, so alles immer so ein bisschen variiert. Es war dann nicht dieses super aktive, was wir dann in diesem Frankreich-Spiel zum Beispiel gesehen hatten, aber es war so genug, um ein bisschen halt Flow einfach zu erzeugen und ein bisschen Variation zu erzeugen und die Griechen vor Fragezeichen zu stellen, so. Und deswegen, ich war schon in der Hinsicht, Ich würde trotzdem sagen, es war kein so überragender Auftritt, wie das Ergebnis es darstellt. Auch weil erstens ein bisschen Abschlussglück.
Weil die Chancenverwertung so gut war, willst du sagen? Waren die Expected Goals nicht gut genug?
Richtig, genau. Aber natürlich, wenn du keinen einzigen Schuss zulässt, das ist schon mal gut. So, also ich glaube, es war ein sehr, sehr stabiler Auftritt. Es war gut in der Offensive. Dann kam das nötige Glück dazu gegen auch einen schwachen Gegner. Es war nicht überragend, aber es gab auch keine richtige Schwachstelle. So, es war schon ein runder Auftritt. So.
Mhm. Also du hast vorhin noch gesagt Fragezeichen bei den Griechen, du meinst glaube ich Fragezeichen bei den Schotten. Aber das war der Eindruck, den man hatte, dass man tatsächlich Lehren gezogen hat aus diesem hohen Anlaufen. Jetzt muss man aber auch sagen, und ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu griesgrämerisch rüber, aber Caro, Griechenland, sage ich selber schon Griechenland, Schottland, übrigens, ich habe es gar nicht gesagt.
Griechkrämerisch.
Wenn es hier, oh sehr schön, wenn es hier anders klingt als sonst, das liegt daran, dass ich aus dem Stadion heraus aufnehme. Oh, jetzt haben wir hier Leute drauf, na die werde ich rausschneiden. Aus dem Video. Also man muss sagen, Schottland war aber natürlich auch der perfekte Gegner, denn Schottland hat kein hohes Pressing gespielt, aber eine hohe Linie. Schottland hat sich rausziehen lassen aus dem Zentrum, war dann in Unterzahl im Zentrum und Schottland wusste nicht, wann die Innenverteidiger rausgehen müssen. Also ich will damit nicht die Leistung schmälern, aber im Grunde war das ja fast so wie der perfekte Cocktail, damit Deutschland ins Laufen kommt. Warst du enttäuscht von Schottland?
Ja. Man hat ja klar im Vorfeld irgendwie viel über Schottland gesprochen und die Stärken und gerade diese linke Seite. Aber was für mich bei Schottland ausschlaggebend war in diesem Spiel, ist, dass sie einfach keinen Plan B hatten. Oder wenn sie einen hatten, konnten sie ihn nicht umsetzen, auch wegen der begrenzten Mittel im Kader. Es gibt eben diese paar Unterschiedsspieler. Aber ja, also nach dem Plan A, der nicht aufgegangen ist, gab es keinen Plan B. Und es war offensiv viel zu harmlos. Defensiv total statisch und behäbig, fast so, wie wir manchmal auch die deutsche Mannschaft gesehen haben. Also diese Statik und behäbig, das haben wir, also ja, das kennt man ja. Und sie waren einfach sehr unterlegen, weil kein Aufbauspiel geglückt ist, aber auch körperlich teilweise unterlegen, womit ich eher nicht gerechnet habe. Ja. Haben sich hinten reingestellt, aber dann nicht genug hinten reingestellt. Wir haben kaum Gegenpressing gesehen. Und kein 1 gegen 1, wie es ja die Griechen super erfolgreich gegen Deutschland gemacht haben, hätte man ja. Also, ja. Also, hat mich schon gewundert, dass Schottland das nicht versucht hat, ähnlich zu agieren wie die Griechen.
Gab eine Szene
einfach,
in der zweiten Halbzeit.
Weil das ja, man hat ja gesehen, wie erfolgreich das gegen Deutschland sein kann und wie sehr da die deutsche Mannschaft unter Druck gerät, wenn man sie eben 1 gegen 1 presst. Ja.
Ja, ich finde den Hinweis mit dem fehlenden Plan B sehr, sehr gut, weil das, genau das habe ich auch gesagt, schon in der 20. Minute dann, weil es ja klar ist, du liegst 2-0 hinten und du spielst einfach weiter passiv und machst nichts. Ja, so, genau, also, ja. Hä? Und das ist eines der Sachen, die mich so an so defensiv ausgerichteten Teams sehr, sehr stören. Wenn du offensiv ausgerichtet bist, dann riskierst du, dass du mal ein Gegentor kriegst, aber dann kannst du wenigstens was machen, um dieses Gegentor irgendwie dann noch umzudrehen. Und wenn du so rangehst und dann hast du nichts anderes an der Hand, als einfach dich, wenn es nicht läuft, abschießen zu lassen und dann versteckst du dich hinter dem, ja, wir sind ja aber der Underdog und wir sind so klein. Schottland ist bei weitem nicht so schlecht besetzt, dass die null Schüsse zustande bekommen müssen und nicht mal versuchen können, was zu machen. Also da haben wir schon deutlich individuell schwächere Teams gesehen, die deutlich mehr gemacht haben als das. Das ist auch, das war, fand ich, schon sehr enttäuschend.
Ja, das hat man auch ehrlich gesagt der Pressekonferenz von Steve Clark angemerkt, die einigermaßen absurd war, ehrlich gesagt. Also der hat sehr, sehr kurze Antworten gegeben, hat gesagt, naja, wir brauchen jetzt 4 Punkte aus den nächsten beiden Spielen. Er hat gesagt, naja, ich werde drüber hinwegkommen, ich hatte schon vorher schlechte Nächte in meinem Leben. Dann wurde er gefragt nach der Botschaft an die Fans, da hat er gesagt, keep the faith, see you at the next game. Und er hat noch einmal gesagt, dass ihn das Spiel einfach sehr schnell davongelaufen sei. Interessant war, der UEFA-Mitarbeiter wollte schon zweimal die Pressekonferenz abbrechen und eigentlich darfst du immer nur eine Frage stellen, da sind sie hier sehr streng. Aber ein Journalist, den er offenbar kennt, dem hat er dann immer wieder gesagt, go Steve, another one, go. Und dann beim dritten Mal haben sie dann abgebrochen und dann hat er ihm den Daumen hochgegeben. Also sehr interessanter Auftritt, aber was beide Trainer betont haben, und da würde ich jetzt nämlich gerne mit euch nochmal drüber sprechen, war die Anfangsphase. Sowohl Steve Clark hat gesagt, naja, da ist uns the game ran away quickly, also es ist uns schnell aus dem Ruder gelaufen, würde ich es jetzt mal übersetzen. Und Julian Nagelsmann hat gesagt, die 20 Minuten waren die wichtigsten Minuten, weil man, er hat gesagt, vorher hatten die Schotten vor uns schon Respekt, danach noch mehr. Und ich glaube, Martin, da müssen wir jetzt auch über Themen sprechen, die mal nicht nur mit Taktik und so weiter zu tun haben. Die Aggressivität, die Caro ja auch schon angesprochen hat, in den Zweikämpfen, im Gegenpressing, auch in der Schärfe, in der man Schottland in der eigenen Hälfte gehalten hat, das schien schon so ein kleiner Knackpunkt zu sein und hilft natürlich auch, wenn du dann mit der ersten Chance das 1-0 machst.
Ja, hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so das Gefühl, überleg grad. Ja, du musst ja auch erstmal in die Nähe von dem Gegenspieler kommen, um aggressiv zu sein, ne? Und wenn du halt taktisch so unkompakt bist, dass Gündogan sich einfach zwischen den Linien aufdreht und halt einfach frei ist und Havertz kriegt den Ball in die Tiefe und ist einfach frei und die kommen nicht richtig rausgerückt und Kimmich kriegt den Ball nach einer Verlagerung, obwohl du eine Fünferkette spielst mit der Viererkette davor und der ist auch einfach frei und hat dann irgendwie zwei, drei Sekunden. Also die haben halt nirgendwo Zugriff gehabt. So, also das war auch einfach kein besonders gutes 5-4-1, was sie da gespielt haben, beziehungsweise ist da die Idee von diesem 5-4-1 auch einfach nur kompakt sein, tief sein, genug Spieler einen Ball näher bringen und hoffen, dass der Gegner dann irgendwann mal einen Fehler macht und in die Kompaktheit reinspielt. Und was der absolute Knackpunkt war wahrscheinlich, dass Deutschland auch wirklich gar keine Gelegenheiten gegeben hat, für die Schotten dann jemals in Zweikämpfe reinzukommen. Gar nicht, also im 5-4-1 musst du ein bisschen drauf warten, dass der Gegner mal einen Fehler macht, wenn du in Konter reinkommen willst. Und diese Fehler kamen einfach gar nicht. Also da ist auch nochmal es gibt einen Zusammenhang zwischen den 99% Passquote von Toni Kroos und der fehlenden Aggressivität von Schottland. Und der Zusammenhang ist nicht so, dass die Passquote durch die fehlende Aggressivität kommt, sondern dass die fehlende Aggressivität ein bisschen durch die Passquote kommt, weil der Ball halt immer dorthin geht, wo die Schotten gerade nicht sind und dann können sie da auch keinen Druck machen. Und ich finde auch, ich will nochmal unterstreichen und nochmal bei meiner Schottland-Kritik nochmal nachlegen, wir feuern aus allen Rohren. Das ist wirklich, also du hast schon das die fehlende Kompaktheit und das fehlende Herausrücken der Innenverteidiger angesprochen, was sehr zentral ist für dieses System. Dazu kommt ja auch, dass Schottland, die haben nicht irgendwie radikal auf lange Bälle gespielt, was so eine Go-To-Herangehensweise ist, sondern die wollten ein bisschen kicken. Und wir haben in der Vorbereitung schon drüber gesprochen. Dreierkette mit Wingbacks kann für Deutschland unangenehm sein. Es sei denn, du kannst hochpressen und AV verteidigen. Und es gab quasi fast keine Szene im Spiel, wo Deutschland das nicht machen konnte. Das ist einfach, Deutschland hat genau das gemacht. Wir haben in den Spielen schon davor gesehen, dass Deutschland das macht. Und Schottland hatte gegen dieses Pressing, Außenverteidiger auf Außenverteidiger und Winger auf Innenverteidiger, dagegen hatte Schottland nicht mal den Hauch einer taktischen Idee, wie die dagegen rauskommen sollen. Die waren dann einfach komplett 1-gegen-1 zugestellt auf der Seite, Deutschland kompakt und die haben dann einfach irgendwen unter Druck angespielt und der hat dann den Ball verloren. So, also das war wirklich, weiß ich nicht, man hat das Gefühl gehabt, die haben Deutschland vorher nicht geguckt. So, aus taktischer Sicht.
Ich gebe dir bei vielem recht, aber ich habe mich an eine Szene erinnert in der Anfangsphase, in den ersten 5 Minuten war das, wo Schottland über Robertson ins 1-gegen-1 gekommen ist. Kimmich stand sehr hoch und dann Andy Robertson spielt beim FC Liverpool, ne? Kleiner Reminder, das ist nicht irgendjemand, der da hinten links oder als linker Schienenspieler spielt. Aber im 1-gegen-1 gegen Rüdiger, da war wirklich keine Gefahr. Das war so entspannt geklärt von Rüdiger. Das war in den ersten 5 Minuten. Und
Rüdigers Präsenz in der Phase war aber auch geil. Ja, Rüdiger hat ein geiles Spiel gemacht in der Anfangsphase.
Und da kommen wir nämlich auch zur Anfangsphase. Da hat man sehr viele Stärken der deutschen Mannschaft sehr klar gesehen. Dribblings von Musiala und neben diesen langen Bällen aber eben auch ein gelungenes Kurzpassspiel und auch die Bedeutung von Kroos, weil jeder einzelne Spieler, der da auf dem Platz stand, außer vielleicht Kroos, dem wird richtig die Düse gegangen sein vor dem Anpfiff. Und wenn du dann mal nicht weißt, wen du anspielen sollst, aber weißt, du hast Kroos, dessen Billigregal nicht reicht, um alle Champions-League-Trophäen da reinzustellen, dann gibt das eben extrem viel Ruhe und einfach eine große Stärke. Und dann hat man eben diese Ruhe von Kroos gesehen, der eben, wenn Spieler nicht weiß, wohin, den man anspielen kann. Wir haben in den ersten Minuten die Abstimmung zwischen den Zehnern gesehen, Dribblings, Kurzpassspiel. Und vielleicht auch deswegen werden die ersten 20 Minuten so hoch bewertet, weil wir da eben ein sehr direktes Spiel und sehr viele Stärken gesehen haben. Auch Mittelstädter, hast du ja viel schon drüber geredet, Martin.
Interessante Beobachtung noch, die Julian Nagelsmann geteilt hat in der Pressekonferenz, die eben da anknüpft. Er meinte, weil es ging so um die Frage, wie war sein Tag und so weiter, und da meinte er, naja, man muss schon eine gewisse Lockerheit mit reinbringen, aber ihm hat es sehr gefallen. Die Mannschaft war irre laut, sie waren sehr laut in der Kabine, aber im Spielertunnel dann, da hätte Toni Kroos nochmal ein paar sehr leise Worte zu allen gesagt und das seien aber sehr gute Worte gewesen, er wollte natürlich nicht verraten, was, und deckt sich ja genau mit deiner Beobachtung und Einschätzung, Caro, dass Toni Kroos derjenige mit Ruhepuls definitiv war, und ich glaube, das verbunden damit, dass man eben aus dem Griechenland-Spiel die Schlüsse gezogen hat, was tun wir, sollte Toni Kroos doch mal angelaufen oder zugestellt werden, was ja wirklich fast gar nicht vorkam, aber eben dann eben dieses Vorgehen auf die Sechserposition, das hat dann schon für viel, viel Ruhe gesorgt. Und dann, glaube ich, müssen wir an dieser Stelle unbedingt über Ilkay Gündoğan sprechen. Martin, du würdest uns verkaufen, dass Ilkay Gündoğan eigentlich nicht spielen darf, dass er den eigentlich hätte rausnehmen müssen. Und jetzt würde ich die These in den Raum stellen, für mich war Ilkay Gündoğan der Spieler des Spiels. Was hältst du dem entgegen, Freundchen?
Spieler des Spiels?
Soll ich den Case dafür machen?
Kriegt das Foul natürlich dann noch. Ne?
Nee, mir geht's gar nicht um diese Szene. Oder, okay, dann mache ich den Case dafür.
Mach den Case mal.
Ilkay Gündoğan war heute, immer wenn du dir die Frage gestellt hast, in welchem Raum könnte es jetzt gleich gefährlich werden, dann ist Ilkay Gündoğan da reingelaufen. Und es war egal, ob das der linke Halbraum war, der rechte Halbraum, ob es vorne in der Spitze war, ob es der Rückraum war. Und hin und wieder, aber das gab es sehr selten zu sehen, ist er auch dem Ball entgegengekommen, also Toni Kroos entgegengekommen im Aufbau. Aber er war immer da, wo er sein musste. Er hat dann dieses Aufdrehen, hat natürlich Schottland zugelassen, indem diese Pässe da hingekommen sind. Aber Ilkay Gündoğan hat da halt seine ganze Klasse gezeigt, dass er halt auch wirklich immer perfekt mit einem Kontakt sich den Ball so hingelegt hat, dass er rein theoretisch mit dem zweiten Kontakt schon den Pass spielen könnte. Dann hat er natürlich sehr gute Pässe gespielt. Er hätte eigentlich auch ein Tor machen können, holt den Strafstoß raus. Also ich fand tatsächlich seine Leistung, auch dann eingedenk der Tatsache, dass er wirklich übel gefoult wurde, das fand ich, sah zumindest hier im Stadion nicht gleich so aus, als könnte er weiterspielen. Also ich fand, er war tatsächlich zusammen mit Toni Kroos, die beiden waren so die in einem starken Team für mich herausgeragt sind. Für dich offenbar aber nicht.
Ich fand es eine stabile Leistung für einen Zehner einer guten Mannschaft, würde ich sagen. Hatte ein paar gute Szenen. Er hat auch so eine Szene, und das ist so ein bisschen, wo ich mein Hauptproblem habe. Ilkay Gündoğan im Strafraum. Er hat den einen Kopfball, das war gut. Er hat auch diese Szene, wo er so 8-9 Meter seitlich vom Tor im 1-gegen-1 ist. Und er versucht nicht mal am Gegenspieler vorbeizukommen, dreht einfach mitten im Strafraum ab, spielt auf den Außenverteidiger zurück, spielt auf den Innenverteidiger zurück, Schottland kann rausrücken und der fällt auf die 6 zurück und wir spielen weiter Ballbesitz. Das ist halt, und das ist natürlich das, was wir tendenziell dann auch sehen, das ist stabilisierend vielleicht in irgendeiner Weise, aber weiß ich nicht, 9 Meter vorm Tor dann einfach nicht mal irgendwie was versuchen, sondern einfach wieder zurückspielen. Das ist, ich weiß nicht, ob du gegen dann bessere Gegner so häufig in den Strafraum kommst, dass du dir das erlauben kannst. Aber das Ding ist, das Interessante bei Gündoğan ist, oder das Gute bei Gündoğan, seine Spielweise ist, dass er freie Räume findet, sauber auftritt, sauber den Ball verarbeitet und sehr simpel und schnell spielt. Das Ding ist, dass das funktioniert in dem Moment, wo du freie Räume häufig genug findest. Und das war heute so. Und vor allem einmal hatten wir die Situation, dann, dass er eben komplett zwischen die Linien aufdrehen kann. In einer Situation, wo das eigentlich nicht möglich sein sollte. Und der Pass auf Havertz war phänomenal. Stimmt, den muss man schon einpreisen. Insofern bin ich, wenn ich über den Pass nochmal nachdenke, bin ich näher bei dir auf jeden Fall. Da war's schon ziemlich nice. Also das war echt ein geiler Pass.
Ja, und er holt ja zum Beispiel auch das 4-0 von Füllkrug raus. Das ist sein Laufweg in die Tiefe und er kann dann den Ball nicht richtig verarbeiten, weil der Pass auch nicht genau kommt, aber so kommt er dann zu Füllkrug. Und ich fand, das war auch wieder so eine Szene,
Es war der effektivste Ballverlust des Spiels.
Ja, aber also, hat nicht er...
Das auch pro und konnte, es war auch wieder eine Szene im Strafraum, wo er einfach nur den Ball verliert. So. Das kann man so und so bewerten.
Das kann nicht wahr sein. Also Caro, du hast schon gejubelt, als ich den Namen Gündoğan nur erwähnt habe. Du springst mir jetzt zur Seite, bitte. Nee, mach, was
ja,
du denkst.
Ja, also Martin hat sich gerade so schön selber da rein argumentiert,
kann ich noch ganz kurz... Kann ich,
ja.
Ich wollte noch ganz kurz den einen Gedanken zu Ende bringen. Nämlich, dass er eben, wenn du Räume findest, wenn du aufdrehen kannst, dann ist er eben ein sehr guter Positionsspieler. Mein Problem mit ihm ist, wenn er so nah am Tor dran steht, und ich bin ja riesen Gündogan-Fan, ich weiß nicht, ob das so durchkommt, aber ich bin ja eigentlich riesen Fan von diesem Spieler. Aber wenn er näher ans Tor dran kommt und im Druck spielen muss, im Druck ist er für mich nicht mehr so gut. Und ich finde, das hätte ich schon gerne bei einem Zehner, ganz generell. Aber ja, Caro.
Freut mich auf jeden Fall zu hören, dass du auch Ilkay Gündoğan-Fan bist. Aber ich würde sagen, wer hier in den letzten Monaten immer bewiesen hat, dass wenn Ilkay Gündoğan keinen Fan mehr hat, dann bin ich tot. Weil, ja, für mich hat Gündoğan alles das gezeigt heute in dem Spiel, weswegen er immer aufgestellt wurde, was wir uns von ihm erhofft haben als Kapitän. Und ZDF-Interview im Fernsehen hat er gesagt, sowas in der Art, wie es hat ihn gefreut, dass er in diesem Spiel der Bessermacher sein konnte. Und ich finde das ein sehr schönes Wort für Gündoğans Rolle heute, weil er ist der Wirtz und Musiala eben diese Räume schafft. Er hat viel Spielfreude aufs Feld gebracht, viel Bewegung. In der 81. Minute dann noch einen sehr, sehr langen Sprint in den Strafraum hingelegt und dann übers 2-0 habt ihr schon gesprochen, wie schön er da aus der Drehung diesen perfekten Pass auf Harvard spielt. Und Gündoğan war an allen gefährlichen Aktionen beteiligt. Und das bestätigt für mich diese Rolle des Bessermachers. Und das hat man so ein bisschen gehört, weil ich weiß nicht, wie die Mikrofone aufgebaut waren beim Fernsehbild. Aber man hat gehört, dass Nagelsmann sehr viel in Kontakt ist mit Gündoğan. Man hat es auch gesehen. Und für mich ist das ein Kapitän, was soll ein Kapitän mehr leisten? Außer im Spiel mit dem Trainer kommunizieren und noch der Bessermacher sein. Gut, das wird sich jetzt zeigen in Spielen, die schwieriger werden, wo nicht alles perfekt läuft. Aber in diesem Spiel, perfekter Kapitän.
Frage, wie fandet ihr Musiala und Wirtz, abgesehen von den Toren, für ihre Verhältnisse?
Musiala war für mich fast der Spieler Man of the Match, weil er einfach ein außergewöhnlich schönes Spiel gemacht hat. Er war ganz, ganz schwer. Also Schottland hat ihn ja wirklich überhaupt nicht in den Griff bekommen. Er konnte viel zeigen von dem, was er kann. Und ich dachte zwischendurch nur, schön, dass du dich für die deutsche und nicht für die englische Nationalmannschaft entschieden hast. Also man hat Musialas Stärke heute in allen Facetten gesehen, fand ich.
Also als jemand, der viele, viele Stunden jetzt mit schottischen Fans verbracht hat, nehme ich an, das wird die besonders geschmerzt haben, dass jemand mit englischen Wurzeln sie besiegt hat. Ich habe heute sehr, sehr viele Fangesänge gehört und sehr, sehr viel Hass auf England mitbekommen. Da sind sie sehr kreativ, die schottischen Fans, das muss man sagen. Ich würde auch noch ergänzen, was mir bei Musiala aufgefallen ist in dem Spiel, war, dass er zum einen eine irre Sicherheit hatte. Also wenn wir noch drüber gesprochen haben, Musiala vielleicht gerade nicht in seiner Topform, also in diesem Spiel konntest du das nicht sehen. Er war unheimlich giftig in den Dribblings, hat sehr früh da auch Fouls gezogen, war nur durch Fouls zu stoppen, ballert diesen Schuss auch rein. Das hat Julian Nagelsmann sowohl bei Magenta als auch bei ZDF als auch dann bei uns in der Pressekonferenz nochmal betont, wie sehr ihn das gefreut hätte, dass Jamal Musiala, nachdem er bei der WM in Katar noch so viele Chancen vergeben hat, jetzt hier direkt treffen konnte. Also ich fand, da war eine gewisse Zielstrebigkeit. Dennoch gab es natürlich auch wieder die Musiala-Aktionen, in denen er den einen Schlenkerer zu viel macht. Und wenn man so will, kann man sogar die Szene, die zum vermeintlichen Strafstoß geführt hat, da mit zu nehmen. Denn er hatte ein Schussfenster, er hätte mit dem ersten Kontakt schießen können, aber da macht er wieder einen Schlenker, geht dann in den Strafraum. Er wäre dann fast belohnt worden mit einem Strafstoß, deswegen der Vorwurf ist da natürlich ein kleiner. Aber das fand ich schon interessant und ich finde, über Florian Wirtz kann man mehr diskutieren, aber ich würde gerne noch hören, Martin, was du zu Jamal Musiala sagst.
Ich wollte anmerken, dass beide auf der linken Seite gut waren, aber von der rechten Seite fast nichts kam. Und es muss halt einer von beiden rechts spielen, weil auf der 10 Gündoğan spielt. Also wenn wir über Bessermacher reden, müssen wir aber auch über die Gesamtdynamik sprechen, dass er halt auch einen von diesen beiden auf eine Position drängt immer, wo dann relativ wenig von demjenigen kommt. Ich finde das schon trotzdem noch eine Situation, wo Potenzial liegen bleibt. Ich will mich nicht zu sehr drauf versteifen, so. Also gerade der Faktor, dass von Gündogan wahrscheinlich bestimmt auch sehr viel Kommunikation kommt und er das Pressing anleitet und so und er super zuverlässig ist und er heute auch ein gutes Spiel gemacht hat, da will ich mich in dem Fall schon eines Besseren belehren lassen. Ich würde aber trotzdem dabei bleiben, dass ich glaube, dass das noch problematisch werden kann. Allerdings kann ich mir im Optimalfall auch vorstellen, dass es nur insofern, also dass es problematisch ist im Sinne von, wir spielen gegen einen guten Gegner und spielen uns bis zur 60. relativ wenig Chancen raus und dann haben wir aber immer noch genug Pulver, um die Spiele dann hinten raus zu gewinnen. Und das ist ja tendenziell ist eben bei so einem Turnier Stabilität auch wichtiger als so die permanente Durchschlagskraft. Ne? Das haben wir jetzt auch oft genug gesehen, weil im Zweifelsfall ist es wichtiger, dass du einfach kein Spiel verlierst, als dass du jedes 3-0 gewinnst. Wenn du keins verlierst, dann kannst du es immer noch in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen gewinnen. Deswegen, ja, ich hoffe mal, es läuft weiter so mit Gündogan.
Da hätte ich jetzt aber dann eine Frage an dich. Und zwar, das stimmt ja, dass mehr über den linken Flügel ging und dass auch Wirtz und Musiala ihre besseren Aktionen dort hatten. Also gerade der Pass vor dem Füllkrug-Tor zum Beispiel von Musiala, das war sehr schön vom Flügel heraus ins Zentrum rein, in die Tiefe und dann die Ablage von Müller, der dann dieses Tor so, nee, war es von Gündogan, genau, das war der Fehlpass quasi von Gündogan, der dann zum Assist wurde. Aber hat das nicht vielleicht auch mit der Rolle zu tun, in der Joshua Kimmich den rechten Flügel spielt? Weil du hast auf links immer wieder diese Flügelraute gesehen, dass du mit 4 gegen 4, manchmal sogar mit 4 gegen 3 dich da durchspielen konntest. Und da hatte dann Maxi Mittelstädt auch immer wieder den Drang zur Grundlinie und da eben auch die vordere Spitze in der Raute zu sein. Und mein Eindruck war zumindest, dass es Joshua Kimmich ein bisschen zurückhaltend gespielt hat, bis dann Leroy Sané auf dem Feld stand. Dann gab es nämlich eine andere Rollenverteilung, weil dann war er ein bisschen eingerückter und Sané kam eher aus der Breite, so wie man es ja auch tatsächlich kennt. Also könnte es nicht vielleicht auch daran liegen, dass, wenn du jetzt eben sagst, Wirtz und Musiala, aus dem rechten Halbraum kam da weniger, wurde der nicht auch einfach ein bisschen anders bespielt als der linke?
Ich würde den Zusammenhang eher andersrum suchen, dass halt dort, wo Musiala und Wirtz in die Mitte ziehen können, dann passiert da eben auch ein bisschen mehr, ist ein bisschen mehr Dynamik unterwegs. Aber ja, Groß ist natürlich auch, Groß ist auf der linken Seite auch. Allerdings bringt Groß ja auch von der linken Seite Bälle nach rechts. Ne? Also es gab schon auch Situationen, wo relativ klar, wenn Musiala links Fuß wäre, hätte der in bestimmten Situationen auf der rechten Seite deutlich mehr rausholen können, als er es dann getan hat, glaube ich. Wäre mein Gegenargument.
Ja, kann man auch tatsächlich schlecht gegenargumentieren. Caro, hast du da eine Meinung zu? Und wie hat dir Florian Wirtz gefallen?
Ich verstehe auf jeden Fall den Punkt mit der linken Seite. Aber jetzt kommt noch mal Gündogan ins Spiel. Den hat man dann nämlich oft auf rechts gesehen. Und Wirtz hat ein traumhaftes 1:0 gemacht. Das erste Tor dieses Turniers. Er ist jetzt der jüngste Torschütze Deutschlands bei einer EM, hat Kai Havertz abgelöst. Und ja,
okay, ich hatte bisher nur gehört, dass Emre Can in 10 Minuten bei einer EM mehr EM-Tore geschossen hat als Thomas Müller.
Ja, also ich vertraue da vollkommen dem Ticker, der hier nebenher auf ist. Also das heißt, es ist nicht von mir selber recherchiert. Wirtz, ich glaube, ich habe Wirtz auch zweimal im Abseits gesehen. Aber ja, für mich wurde Wirtz auch häufig von Mittelstädt gefunden. Ich überlege so, ich rede, während ich überlege, was es zu kritisieren gibt. Ich fand es ein tolles Spiel und beide haben ja bei ihrer Auswechslung zu Recht einen riesigen Applaus bekommen und sind jetzt auch in der besten Position, die kleinen Shootingstars dieser Europameisterschaft zu werden. Klein, Entschuldigung.
Wirtz fand ich in der Defensivarbeit und im Umschalten sehr, sehr gut. Gab eine Szene, wo er ganzen nach einer eigenen Ecke einen Sprint über den ganzen Platz macht, um nochmal den Torwart unter Druck zu setzen. Hatte eine tolle Balleroberung sehr, sehr früh schon und war da wirklich auch im Gegenpressing sehr, sehr aktiv und so. Würde ich da defensiv nochmal Sonderlob aussprechen wollen.
definitiv. Ich würde gerne noch Maxi Mittelstädt kurz erwähnen. Ich finde, der hat auch ein fantastisches Spiel gemacht. Also mit sowohl vorne als auch hinten. Der musste unheimlich weite Wege mit Ross mitgehen, weil der erstaunlicherweise der etwas agilere Schienenspieler Schottlands war. Und du hast es ja schon gesagt, Martin, es wurde quasi AV auf AV gestellt gegen den Ball. Und da ist er immer mitgegangen, war immer nah dran, hatte eben aber auch diese Aktionen, wo er mit wenigen Kontakten gespielt hat. Seine allererste Flanke ist ihm total missraten. Das war irgendwie vierte Minute oder sowas. Und das dürfte aber somit eigentlich die schlechteste Aktion von ihm in diesem Spiel gewesen sein. Ich kann mich zumindest an wenig anderes erinnern. Und das fand ich schon interessant. Plus, dass auffällig war, Standardsituationen, finde ich, war jetzt noch keine Stärke in dieser Partie. Aber ein Muster gab es immerhin, nämlich zweimal kam, ich finde allerdings relativ zufällig, Maxi Mittelstädt dann am linken Strafraumrand zum Schuss. Den hat er jeweils drüber gesetzt, hat sich auch sehr drüber geärgert. Aber ich finde, ich weiß nicht, Caro, wie du siehst, Maxi Mittelstädt wirklich ein sehr routiniertes Spiel gemacht. Und auch das muss man ja gar nicht so erwarten, wenn man sich eben die jüngeren Testspiele anguckt.
Ja, und es spricht ja auch für sich, wie viele Angriffe über die Schienen gelaufen sind, über Mittelstädt-Seite gelaufen sind. Ich meine, auf der anderen Seite spielt Joshua Kimmich, der bei aller Kritik immer noch in Weltklasse rechts außen ist. Und ja, also, dass wir jetzt 2024 über Maxi Mittelstädt als unumstrittenen linken Schienenspieler bei der Europameisterschaft reden, das hätten, glaube ich, auch wenige gedacht. Aber ja, er macht das fantastisch und wird da zu Recht häufig angespielt, macht aus den Situationen viel. Ja, es war wirklich sehr, sehr auffällig, wie viel über ihn lief.
Ich fand es echt geil, mit was für einer auch Aktivität und was für ein Selbstbewusstsein, für eine Selbstverständlichkeit, der das spielt. Also du hast halt einfach, es gab einfach so, wenn du das nicht weißt, gibt's keinen Hinweis bei der Performance drauf, dass der auf dem Papier so die Nummer 11 ist, die so gerade so in, also vom Standing her zumindest, gerade so in der Mannschaft ist und weil wir haben keinen Weltklasse-Linksverteidiger, Dings das. Also das so einfach rundum eine super Performance.
So wie es ja auch rund um ein sehr gutes Spiel des deutschen Teams war. Wir haben jetzt sehr, sehr viel gelobt. Gibt es denn auch Punkte, wo ihr sagt, da kann es noch besser werden? Wohl wissend, dass das natürlich jetzt Kritik auf hohem Niveau ist. Caro, du hast schon genickt.
Ja, ich habe genickt, weil ich mal ganz stark davon ausgehe, dass das Spiel gegen Ungarn ganz anderes werden wird, das nächste Spiel, weil Ungarn einfach als Team sehr, sehr schwer zu greifen ist. Schottland war sehr ausrechenbar, Deutschland konnte seine Stärken komplett ausspielen und ja, gegen Ungarn, wenn der Gegner 1-1 anläuft, ins Gegenpressing kommt, dann dann könnte die deutsche Mannschaft da vor mehr Probleme gestellt werden. Und was mir auch ein bisschen Kopfzerbrechen macht, dass du in so einem 5-1 trotzdem mit zwei gelben Karten rausgehst, eine für Tah und eine für Andrich. Beides jetzt nicht die unwichtigsten Spieler. Genau, und zweite gelbe Karte heißt ja ein Spielsperre. Und es wäre schon bitter, wenn einer von den beiden gesperrt werden würde. Und ist natürlich auch schade, wenn man aus so einem dominanten Spiel eben dann mit diesen beiden gelben Karten rausgeht. Aber ja, die gelben Karten sind wirklich Kritik auf hohem Niveau. Aber genau, so, also man kann das Spiel aus meiner Sicht nicht hoch genug bewerten, was es für das Selbstbewusstsein und die Mentalität der Mannschaft heißt. Aber die nächsten Spiele werden ganz anders sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt nicht irgendeiner der Trainer auf die Idee kommt, da mal ein ordentliches 1-1 zu gehen gegen Deutschland.
Martin.
Ja, würde ich mich genauso anschließen. Also war ein gutes Spiel. Ich glaube, die Mannschaft hat eine gute Basis, gute Stabilität vor allem. Also wirklich, dass man keinen Schuss zugelassen hat, ist dann auch in der Konstellation nicht ganz selbstverständlich. Ich glaube, über das Gegentor müssen wir jetzt auch nicht reden, in dem zustande kommen. Das war wirklich maximal random. Freistoß von irgendwo, dreimal durchgerutscht, Gegner kommt nicht mal richtig ran und dann flippert der so ins Tor. Also ich würde sagen, nicht überbewerten, aber wird sicherlich innerhalb der Mannschaft auch nicht gemacht so. Das wird sicherlich der leichteste Gegner des Turniers bleiben. Plus es lief auch noch alles optimal. Also dann dann hat man auch mal so ein Spiel. Aber es hat sich schon gut angefühlt. Es war ein guter Fluss drin. Es ist alles, du hast gesagt, so was kann man noch verbessern? Wo fehlt noch was? Ich glaube, es gibt viele Punkte, die man so vor allem von der Quantität verbessern könnte. Du kannst noch mehr tief gehen. Du kannst noch mehr Aktivität haben. Du kannst vielleicht noch ein bisschen extremere Intensität haben im Pressing so. Aber, also man hat das Gefühl, die Mannschaft ist aber, sie ist nicht so eine, also bei den letzten Turnieren war es eher eine spezialisierte Mannschaft, so irgendwie zum Beispiel beim letzten Turnier, das war sehr spezialisiert darauf, irgendwie Musiala im Zwischenlinienraum zu finden und dann über Musiala so Chancen rauszuspielen, so, und dann hat man sehr viel Durchschlagskraft gehabt, aber du hattest auch viele Schwachstellen, und dieses Mal hast du keine, so jetzt nach dem Stand dieses Spiels, hast du keine klare Schwachstelle, sondern es scheint schon alles zu funktionieren. Es wird auch gegen so einen Gegner, auch bei so einem Spielstand mit sehr viel Routine und Konzentration verteidigt. Ich glaube, das wäre auch überinterpretiert, wenn man das 1-5 dann, also das 1-4, das Gegentor dann als Gegenthese heranziehen würde. Deswegen, Stabilität gegen Konter war auch okay, glaube ich. Da haben Kimmich und Mittelstädt eine gute Höhe. Also von meiner Seite keine großen Einwände. Also so, du kannst immer Details irgendwie noch besser machen, aber so wirkt schon wie eine sehr runde, stabile, routinierte Mannschaft auch so. Mhm.
Es bleibt natürlich ein risikoreiches Spiel von Deutschland in manchen Aspekten. Aber wenn man es jetzt mal ganz ehrlich sieht, war das erste Spiel von Nagelsmann, was wirklich in einem Wettbewerb zählt. Die anderen Spiele waren auch wichtig, aber aus anderen Gründen. Das war jetzt das erste Spiel, was bei einem Turnier gespielt wurde. Und das ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Also alle Puzzleteile, die in den letzten Monaten zusammengebastelt wurden, die haben noch nie so gut funktioniert wie in diesem Spiel. Klar, Niederlande und vor allem Frankreich waren auch ergebnistechnisch irgendwie spaßige Dinge, aber im Turnier, in dem Spiel, was wirklich zählt, so eine Leistung abzuliefern, ist schon sehr, sehr interessant und zeigt auch so ein bisschen, glaube ich, so eine Demut, die sich, glaube ich, nicht nur in den Worten entwickelt hat, sondern auch im Agieren um die ganze Nationalmannschaft herum. Und ich bin einfach gespannt, was jetzt passiert, wenn der Plan A nicht so aufgeht, wenn im Spiel was geändert werden muss, wenn die deutsche Mannschaft gut gepresst wird. Und
ja, da muss ich sehr oft dran denken, dass Martin das ja noch in unserer letzten Aufzeichnung gesagt hat, ja, in einem richtigen Spiel, da wird dann vielleicht nochmal dieser Sprint angezogen, in dem richtigen Spiel kommt dann der Pass nochmal mit einer anderen Schärfe. Und ich dachte mir ehrlich gesagt damals schon so ein bisschen, ja, naja, Martin, hoffentlich, weil bisher war es oft dann nicht so, aber also da habe ich in dieser ersten Hälfte wirklich oft gedacht, dachte mir so, ja, da hatte er ja wohl mal recht, da kann ich nicht widersprechen.
Einmal hatte ich recht.
Nein, du hast natürlich sehr oft recht. Du weißt ja, wie ich es meine. Wir haben das jetzt.
War von mir nicht so gemeint, das war nur.
Wir haben das vorher nicht abgesprochen, aber ich würde zum Abschluss trotzdem gerne mit euch gerne noch Awards vergeben für diese Partie. Nämlich gerne MVP, Unsung Hero und euer Moment des Spiels. Vielleicht kriegen wir das so spontan hin. Martin, wer wäre denn dein MVP dieser Partie?
Ich hab gerade eine Antwort im Kopf gehabt, aber ich habe gerade schon gedacht, ich glaube, ich komme heute irgendwie unsympathisch rüber und das wäre auch wieder unsympathisch gewesen.
Mal eine neue oder was?
Nee, ich wollte sagen, der schottische Torwart.
Ach komm, nein, das ist tatsächlich unsympathisch. Komm.
Ja, ist es. Schwer zu sagen, ich fand, das hat sich schon ziemlich auf die Mannschaft aufgeteilt. Lass mich nochmal kurz durchdenken, wer alles drauf stand. Eigentlich Toni Kroos für mich.
Ja. Eigentlich Toni Kroos ist so notiert. Caro hat ihren MVP offensichtlich schon.
Ja, eigentlich, jetzt kommt so eine Streberantwort, muss man ja das ganze Team sagen, weil es eine Mannschaftsleistung ist. Nein, aber ich kann trotzdem MVP wählen. Ich habe zwischen Musiala und Gündogan geschwankt, aber während dieser Sendung habe ich mich Richtung Ilkay Gündogan bewegt, weil, ja, Ich freue mich einfach für Gündogan und auch für mich persönlich, dass meine Thesen ihn betreffend, die ich in diesem Podcast getroffen habe, sich bewahrheitet haben. Unsung Hero, würde ich fast sagen, Thomas Müller, der kam am Ende noch mal rein, hat eine Vorlage gemacht. Geil. So, also ich hab nur eine Europameisterschaft in meinem Leben gesehen, in der Thomas Müller nicht gespielt hat. So viel zu kurz zu meinem Alter. Und er ist für mich einfach ein Hero ohne Unsung. Aber vielleicht in dem Spiel ein bisschen Unsung. Und gab's noch was Drittes?
Ja, im Moment des Spiels, aber erst darf noch Martin seinen Unsung Hero nennen. Also ich schließe mich beim Ilkay Gündoğan MVP übrigens an. Wer ist denn dein Unsung Hero, Martin?
Unsung Hero, und das war auch ein Punkt, den ich noch machen wollte, auf jeden Fall Kai Havertz. Über den wurde jetzt, glaube ich, am wenigsten geredet. Und was er vor allem in dem Spiel ganz krass gezeigt hat, ist, dass er ein vollwertiger Stürmer ist mittlerweile. So, der war die letzten Jahre immer, wenn er dann da vorne gespielt hat, immer so ein bisschen, der läuft da ein bisschen rum und ist halt einfach, hat so viel Potenzial, dass das immer noch gut ist, so. Aber das war mal ein Spiel, wo er das ganze Stürmerprogramm abgedeckt hat. Ist tief gegangen, war auf dem zweiten Pfosten, war im richtigen Moment da, war anspielbar für lange Bälle, hat Bälle gehalten, hat Bälle abgelegt, hat das Pressing angeleitet. Ganz, ganz runde Stürmerleistung von Havertz.
Ja, wunderbar. Ich will mich anschließen. Kai Havertz wäre auch mein Unsung Hero gewesen, auch weil er hier ein bisschen untergegangen ist. Aus all den Gründen. Was war denn euer Moment des Spiels, Caro?
Gibt ein paar. Irgendwie muss man ja Emre Can 5:1 nochmal nennen, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Aus dem Urlaub gekommen als Ersatz und macht ein Tor, wurde das erste Mal, glaube ich, nominiert von Nagelsmann, wenn ich mich nicht irre. Aber dann noch so ein kleiner Moment des Spieltags, ist natürlich, dass man dann trotzdem noch mal so einen kleinen Dudelsack am Ende gehört hat nach dem Eigentor. Ich habe zu 17% schottische DNA hat so einen Test mal ergeben, also wusste, ja, also bitte schickt eure DNA nicht, wie ich es gemacht habe, irgendwo hin, um zu wissen, wo eure Vorfahren herkommen. Ich bereue es ein bisschen, ich war jung. Nee, aber
du musst
eigentlich
behaupten, dass es für eine Recherche gewesen sei, Karl.
Ja, genau. eigentlich war der Moment des Spiels das 1:0, weil da so viel, Florian Wirtz hat in der 10. Minute das Tor gemacht. Wir hatten diesen wunderschönen langen Ball von Kroos in dieser Verlagerung auf Kimmich. Es war ein tolles Tor. Es war auch nicht abgefälscht, Innenpfosten. Ja.
Also dann habe ich jetzt für dich aufgeschrieben, Chance 5:1 direkt aus dem Urlaub kommt, der leise Dudelsack nach dem Eigentor, aber eigentlich das 1:0. Okay, sehr gut. Martin, was war dein Moment des Spiels?
Ich möchte erstmal noch anmerken, dass heute ziemlich genau 17% der Tore schottische Tore waren. Was sagt uns das jetzt, wenn du zu 17% schottisch bist? Hast du den Test noch für Ungarisch und Schweizer Blut? Da haben wir schon die Ergebnisse für die nächsten Spiele vielleicht.
Ach so, es sind noch 12% Schwedisch oder Norwegisch dabei. So genau konnte der Test das nicht unterscheiden.
Okay. Na gut, dann kriegt man kein Tor mehr, dieses Turnier, denke ich.
Ja, aber wirklich, das Karo-Orakel hat gesprochen.
Cool, sehr gut. Ja.
Um 1:15 Uhr läuft er zur Hochform auf. So, Martin, dein Moment des Spiels.
Wahnsinn. Also der emotionale Höhepunkt war das 1:0 auf jeden Fall. Das war ein geiler Moment, aber den hat ja Caro jetzt schon genannt. Deswegen muss ich jetzt nochmal, deswegen nenne ich den einen Fehlpass von Toni Kroos, wo ich habe da auch meine Berufung gesehen, irgendwann mal so ein ätzender alter Mann zu werden, der alles neue Scheiße findet, weil ich habe mich so über diesen Fehlpass aufgeregt.
Aber
weil
was
ich
war
ihn
denn
in
das
dem
für
Moment,
ein Fehlpass? Weil das auf der Pressetribüne
verpasst. Das war Zentrum diagonal in den rechten Halbraum nach vorne. Und das war auch für mich ein bisschen vorhersehbar, dass das ein Fehlpass wird. Deswegen habe ich mich so ein bisschen drüber geärgert. Und Kumpel, mit dem ich es geguckt habe, sagst du, es war der erste Fehlpass von Toni Kroos gerade, war so 50. Minute, war der erste Fehlpass von Kroos gerade. Und ich so, ja, das sind 100% zu viel Fehlpässe.
Okay, sehr gut. Auch schön, dass du da so nah ans Mikro jetzt rangegangen bist, dass es übersteuert hat. Das war sehr, sehr in Character.
Ja.
Dann möchte ich, ich nehme jetzt auch zwei Momente, bitte verzeiht es mir. Das eine ist, die schottischen Fans, die muss man einfach nennen, die haben hier in München, also es war einfach ein ganz besonderer Tag. Ich war seit heute Mittag in der Stadt und es war fantastisch. Der Marienplatz musste gesperrt werden, die Fanzone musste gesperrt werden, weil einfach so viele Leute da waren. Und ich fand den Moment dann nach dem Spiel, als alle Fans gesungen haben. Die schottischen Fans haben für ihr Team gesungen und der Stadion-DJ hat Major Tom eingespielt, deswegen haben auch die deutschen Fans gesungen. Ich habe auch davon ein Video gemacht, habe ich bei TikTok gepostet. Das war ein sehr schöner Moment. Und dann noch ein weiterer Moment, der für mich nämlich unerwartet kam. Das war, als es den Freistoß gab, als der Strafstoß zum Freistoß korrigiert wurde. Dann gab es erst Pfiffe im Stadion und ich weiß nicht, wie gut man das gehört hat, weil es hieß, dass die Stimmung sehr schlecht gewesen sei. Ich fand sie ehrlich gesagt nicht so schlecht, vielleicht kam es am Fernseher nicht so rüber. Aber dann gab es Toni-Toni-Rufe. Also das Publikum hat Toni Kroos dazu aufgefordert, diesen Freistoß aus halbrechter Position jetzt einfach mal ins Tor zu zirkeln. Sie haben es nicht gemacht, das war die kurze Freistoßvariante, die dann Havertz aufs Torwart-Eck geschossen hat. Er hat quasi nur den Ball gestoppt. Aber das hätte ich so nicht erwartet. Ich habe auch vorher noch nie in einem deutschen Stadion Toni-Rufe gehört, mit Ziel Toni Kroos. Also offenbar hat er wirklich was geweckt und das könnte dann ja auch für das weitere Turnier was bedeuten. Mein zweiter Moment dieses Spiels.
Vielleicht wollten die aber auch eine Flanke auf Rüdiger haben.
Vielleicht wollten sie eine Flanke auf Toni Rüdiger. Genau diesen Rüdiger-Gag habe ich auch gemacht und Flo Bogner hat nicht gelacht. Der musste aber auch hart arbeiten währenddessen.
Dann schick ihm nochmal den Podcast, vielleicht lacht er dieses Mal.
Ja, also ich gehe da ja wohl davon aus, dass er den sowieso gehört hat.
Ihr Grüße zwei, gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Das war jetzt eine sehr späte Aufnahme. Also wir haben jetzt nach 1 Uhr. Ich sitze hier jetzt im Stadion. Immer mal wieder ist das Licht schon ausgegangen, aber nicht komplett. Ich werde noch gucken, ob ich das hier noch fertig produzieren kann. Danke, dass ihr so lange gewartet habt. Hat große Freude gemacht. Danke an Caro Kipper. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit dir.
Ich freue mich auf die nächste Sendung mit euch. Ich habe hier meinen Absacker schon in der Hand. Es ist ein helles im Kölschglas. Ich will nichts dazu hören. es gibt hier nur im Haushalt nur Kölschgläser und nur helles. Und ja.
Du, alles gut. Also das ist, ich habe heute Dinge gesehen. Also die schottischen Fans, sehr sangesfreudig, aber ich habe Dinge gesehen, über die werde ich noch verarbeiten müssen. Und dann danke ich sehr Martin Raffit. Wir hatten heute eine Dreierschalte.
Dankeschön.
Aus dem Münchner Stadion und bis nach Kroatien. Danke dir, Martin, dass du mit dabei warst.
Ja. Grüße, sehr, sehr hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich nochmal für meine Miesepetrigkeit entschuldigen. Nächstes Mal mache ich wieder gute Laune.
Ja, das sagst du jetzt, aber wir alle wissen, das stimmt nicht, aber auch deshalb mögen wir dich so sehr. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich auch. Danke für euren Support, die Sendung wie diese hier möglich machen. In dieser Sendung möchte ich Manson, Pistol Pete, Herr Hennemann, Maximilian und dem Schalker Topologe danken. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns dort unterstützt. Das geht via Kreditkarte, via PayPal, auf einem Weg eurer Wahl. Herzlichen Dank an alle, die uns schon unterstützt haben und an alle, die das noch tun. Ihr könnt uns ebenfalls unterstützen, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de geht und uns den Kiosk leer kauft. Inzwischen gibt es gar nicht mehr so viele Tassen, muss ich sagen. Ein paar wenige Hoodies noch. Ich glaube, die Shirts sind jetzt alle weg. Also kiosk.rasenfunk.de und rasenfunk.de/supportersclub. Und dann empfehlt diese Folge auch sehr gerne weiter. Wir versuchen hier wirklich alles, um euch ein gutes Programm zu bieten. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch auch bitte anderen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal hier im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Lernst ein bisschen Geschichte und dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie sich das damals im Parlament entwickelt hat.